Himmlischer Vater, bitte lass uns heute sehen, was du für uns getan hast und was du noch immer für uns tust. Bitte stärk unseren Glauben, unsere Liebe, unsere Hoffnung durch diesen Blick auf dich und bitte wirk durch den Heiligen Geist, damit uns ins Herz geht, womit wir uns beschäftigen. In Jesu Namen. Amen. Also, Kolosserbrief. Ihr könnt gern aufstehen, ich lese Gottes Wort. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und der Bruder Timotheus, an die in Kolossee lebenden heiligen und gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit in unseren Gebeten für euch, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, gehört haben. Um der Hoffnung willen, die für euch im Himmel aufbewahrt liegt. Von dieser habt ihr schon zuvor Kunde erhalten durch das Wort der Wahrheit, nämlich des Evangeliums, das bei euch Eingang gefunden hat, wie es ja auch in der ganzen Welt verbreitet ist und ebenso Frucht bringt und wächst, wie auch bei euch seit dem Tag, an dem ihr es vernommen und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Ihr habt ja die betreffende Unterweisung von unserem geliebten Mitknecht Epaphras empfangen, der ein treuer Diener Christi für euch ist und uns auch von eurer durch den Geist gewirkten Liebe berichtet hat. Deshalb hören auch wir seit dem Tag, an dem wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und Gott zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet, damit ihr so, wie es des Herrn würdig ist, zu seinem völligen Wohlgefallen wandelt. Ja, möchtet ihr in jedem guten Werk Frucht bringen und in der Erkenntnis Gottes wachsen, möchtet ihr mit aller Kraft, wie es der Macht seiner Herrlichkeit entspricht, zu aller Standhaftigkeit und Langmut gestärkt werden und mit Freuden dem Vater Dank sagen, der uns zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht tüchtig gemacht hat. Er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis errettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Bitte nehmt wieder Platz. Ich weiß das genaue Datum nicht mehr, aber irgendwann im Jahr 1993 bin ich zum Glauben gekommen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie diese erste Zeit war. Alles war neu und ich war so begeistert und ich wollte einfach immer mehr wissen. Ich wollte den Gott, an den ich glaube, einfach immer besser kennenlernen. Doch nach den ersten Jahren ist es irgendwie nicht so recht weitergegangen. Irgendwie ist mir vorgekommen, dass Gott ferner geworden ist. Irgendwie war ich enttäuscht von dem Christsein und meine Erwartungen sind nicht so recht erfüllt worden. Das war die Zeit, in der man noch ganze Bücher gelesen hat, um sich verwirren zu lassen. Und ich frage mich, wie es euch heute geht, wie es euch heute erst gehen muss, euch, die ihr ganz jung im Glauben seid oder denen unter uns, die vielleicht gerade in einer Glaubenskrise stecken, wo alles irgendwie sich so ein bisschen eintrübt und wo man die Orientierung ein bisschen verloren hat. Du kannst ins Internet gehen und du kannst dir unzählige Predigten und Vorträge anhören, die sich mit dem christlichen Glauben beschäftigen. Du wirst viele neue Ideen zum Christentum hören. Du wirst Versprechen hören, die dich genau bei der Sehnsucht abholen, die du wahrscheinlich hast. Tiefere Erfahrungen mit Gott, vielleicht eine tiefere Erkenntnis Gottes und des Lebens mit ihm. Das Problem dabei ist, dass vieles von dem, was du da hörst, nichts mit dem zu tun hat, was du in der Bibel lesen kannst. Und erstaunlicherweise ist dieses Problem nicht neu. Als Paulus den Brief geschrieben hat, hat es zwar noch kein Internet gegeben und das Christentum war noch sehr jung, doch trotzdem hat es bereits neue Ideen dazu gegeben. Und deshalb schreibt er diesen Brief. Und seine Strategie gegen diese Verzerrung der Wahrheit ist, die Menschen auf das zurückzuführen, was sie in den Schriften des Alten Testamentes lesen können, was sie von Jesus gehört haben und was sie von den Aposteln hören. Immer steht dabei Christus, also Jesus, im Mittelpunkt. Und wir beschäftigen uns heute mit diesem Gebet von Paulus in den ersten 14 Versen des Kolosserbriefes. Zunächst werden wir uns ansehen, wofür Paulus Gott dankt. Dann werden wir uns ansehen, worum Paulus Gott bittet. Und am Ende, worauf alles ruht, worauf alles passiert, was die Grundlage von all dem ist. Wofür Paulus dankt. 60 nach Christus. Der Apostel Paulus ist nach seinen Reisen nach Jerusalem zurückgekommen und er ist dort verhaftet worden. Und irgendwann ist er dann nach Rom gebracht worden und dort wartet er jetzt auf seinen Prozess. Und er trifft in Haft einen Mann, der ihm von seiner Gemeinde berichtet. Dieser Mann ist Epaphras, wie wir in Vers 7 gesehen haben. Wir wissen aus Apostelgeschichte 19, dass Paulus etwa 3 Jahre lang in Ephesus war. Und er hat dort diese Botschaft, das Evangelium verkündet. Und wir lesen dort auch, dass sich das Evangelium in der ganzen Provinz Asia ausgebreitet hat. Und Epaphras ist wahrscheinlich in Ephesus gläubig geworden. Und dann ist er in seine Heimatstadt Kolossee zurückgekehrt und er hat dort die Botschaft weitergegeben, die Botschaft, die sein Leben verändert hat. Und andere Menschen sind gläubig geworden und es ist diese Gemeinde entstanden, von der Epaphras berichtet. Und was Paulus hört, das begeistert ihn. Und es macht ihn so dankbar, dass er Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus in seinen Gebeten immer wieder für die Geschwister dort dankt. Doch Epaphras berichtet auch von Bedrohungen, von Gefahren für diese junge Gemeinde, von Gefahren, mit denen diese junge Gemeinde zu kämpfen hat. Und deshalb entscheidet sich Paulus, diesen Brief zu schreiben. Er schreibt an Menschen, die er nie gesehen hat. Und wir gehen auch davon aus, dass er sie nie gesehen hat und nie persönlich kennengelernt hat. Damit die Empfänger dieses Briefes ernst nehmen, was er ihnen da schreibt, muss Paulus unmissverständlich klar machen, wer es ist, der ihnen schreibt. Vers 1, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Er verschwendet keine Worte, er nennt seinen Namen, er macht deutlich, von Gott in diesen Dienst eingesetzt zu sein und er macht damit aber nicht nur deutlich, von wem der Brief stammt, sondern er macht auch deutlich, wer befugt ist, im Namen Gottes zu reden. Vers 2. Paulus hat keinen Zweifel, dass die Menschen, an die er schreibt, Christen sind. Ja, die Menschen in dieser Gemeinde sind in einigen Bereichen auf keinem guten Weg, doch Paulus nennt sie Heilige. Der Ausdruck Heilige in der Bibel bedeutet nicht Superchristen in irgendeiner Form, sondern es ist die Bezeichnung für alle gläubigen Menschen, für alle, die Gott für sich ausgesondert hat. Alle Gläubigen sind Heilige, sind Kinder Gottes, sind für Gott ausgesondert. Wenn Paulus die Menschen in der Gemeinde so anredet, dann drückt er sein Vertrauen in ihre geistliche Stellung aus. Er nennt sie weiter gläubige Brüder in Christus. Paulus identifiziert sich also mit ihnen. Sie sind seine Geschwister. Er zählt sie wie sich selbst zu Gottes Familie. Und er ist überzeugt davon, dass sie in Christus sind. Sie sind, wie er, mit Jesus als ihrem Herrn und Retter verbunden. Paulus macht damit noch etwas. Indem er ihnen versichert, keinen Zweifel dran zu haben, dass sie wirklich Christinnen und Christen sind, ermutigt er sie. Sie brauchen weder zusätzliches Geheimwissen noch irgendwelche zusätzlichen Erfahrungen. Warum ist Paulus so überzeugt, dass er an Geschwister schreibt? Wir sehen das in den Versen 4 und 5. Dort lesen wir, wofür er Gott dankt. Paulus hat die Menschen dieser Gemeinde, wie gesagt, nie persönlich kennengelernt. Doch was Epaphras berichtet, das überzeugt ihn, dass es wirklich Christen sind, dass es Geschwister sind. Es sind drei Merkmale, die Paulus es nennt. Es ist ihr Glaube, es ist ihre Liebe und es ist ihre Hoffnung. Diese drei Merkmale sind es. Das erste Merkmal sehen wir in Vers 4. Es ist der Glaube an Christus Jesus. Paulus verändert hier die übliche Reihenfolge. Meist lesen wir in der Bibel Jesus Christus. Und er tut das, um etwas über den Glauben der Geschwister in Kolossee auszusagen. Christus oder Messias bedeutet der Gesalbte. Sie glauben, dass Jesus Gottes gesalbter König ist. Offenbar war ihr Glaube nicht passiv, sondern es war sichtbar. Es war sichtbar, dass sie Jesus als den Christus, als Gottes gesalbten König, die Herrschaft über ihr Leben übergeben haben. Und zwar ist das sichtbar geworden durch die zwei weiteren Merkmale, die Paulus erwähnt. Auch das zweite Merkmal sehen wir in Vers 4. Es ist die Liebe. Liebe zu allen Heiligen. Wie gesagt, sind mit Heiligen die Menschen gemeint, die glauben, die auf Jesus als ihren Herrn und Gott und Retter vertrauen. Warum soll die Liebe zu anderen Gläubigen etwas darüber aussagen, ob jemand zu Gottes Familie, zu Gottes Volk gehört? Weil Jesus dieses Merkmal, die Liebe, als das Erkennungszeichen für Gottes Familie, für Gottes Volk gegeben hat. Johannes 13, 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das dritte Merkmal sehen wir in Vers 5. Es ist die Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt liegt. Was denkst du, wenn du das Wort Hoffnung hörst? Vielleicht denkst du, Hoffnung ist Optimismus, dass in Zukunft irgendwas Positives geschehen wird. Wenn du Fan von Austria Wien wärst, dann könntest du vielleicht hoffen, dass Austria heuer österreichischer Fußballmeister wird. Da kann deine Hoffnung aber sehr enttäuscht werden, weil Sturm Graz Meister wird. Wenn Paulus von Hoffnung schreibt, wenn wir in der Bibel von Hoffnung lesen, dann ist etwas ganz anderes gemeint. Es ist ähnlich wie bei dem Wort Glaube. Glaube bedeutet überzeugt sein von Realitäten, die man nicht sieht. Wenn Paulus von Hoffnung schreibt, dann ist es die Gewissheit. Die Gewissheit, dass Gottes Zusagen in Zukunft von Gott erfüllt werden. Und diese Hoffnung, diese Gewissheit kommt daraus, dass Gott schon Dinge in der Vergangenheit erfüllt hat, die er zuvor angekündigt hat. Gott kündigt an, was er versprochen hat. Und wir sehen das in der Vergangenheit und deswegen können wir gewiss sein, dass er auch das umsetzen wird, was er für die Zukunft noch angekündigt hat. Hoffnung ist also die Gewissheit, dass sich Gottes Zusagen erfüllen werden. Es ist die Gewissheit, dass sich Gottes Zusagen erfüllen werden. Wir nennen es nur deswegen Hoffnung, weil es auf Ereignisse gerichtet ist, die erst in Zukunft eintreten werden. Siehst du, wie Paulus Vers 5 beginnt? Um der Hoffnung willen. Der Glaube und die Liebe der Geschwister in Kolossee hängen mit ihrer Hoffnung zusammen. Mit der Hoffnung auf das, was für sie im Himmel aufbewahrt liegt. Was ist das? Was ist im Himmel aufbewahrt? Was ist da auch für dich aufbewahrt im Himmel? Es ist ein Leben in Gottes Gegenwart. Ewige, reine Freude und Erfüllung bei ihm. Du kannst es am Ende der Bibel nachlesen. Der Blick auf diese Zukunft, das Vertrauen auf diese Zukunft, ist es, was sie zu der Liebe motiviert, von der Epaphras berichtet und an der ihr aktiver, ihr tätiger Glaube sichtbar wird. Paulus hört diesen Bericht, er ist begeistert und er kann nicht anders, als Gott zu danken. Verstehst du, weshalb Paulus sich so freut? Weshalb er Gott so dankbar ist? Du findest die Antwort in den Versen 6 bis 8. Paulus freut sich, weil sein Dienst nicht vergeblich war. Diese Botschaft, die Paulus verkündet, das Evangelium, bringt Frucht in Kolossee und darüber hinaus. Es ist tatsächlich die Botschaft der Wahrheit. Gott wirkt. Es ist die Botschaft der Wahrheit. Gott wirkt. Gott ist es, der durch den Heiligen Geist neues Leben schenkt, dass sein Glaube, Liebe und Hoffnung sichtbar wird. Insbesondere an der Liebe, wie Paulus hier in Vers 8 nochmals betont. Paulus muss sich wie ein Gärtner gefühlt haben. Wie ein Gärtner, der kleine Samen in die Erde legt. Und im nächsten Jahr sieht er, dass diese kleinen Samen gekeimt haben und dass kleine Bäumchen gewachsen sind. Kleine, gesunde Bäumchen. Worum Paulus bittet. Wir haben gesehen, dass Paulus Gott für die Gemeinde in Kolossee dankt. Er dankt Gott für den guten Start in ihr Christenleben, sichtbar an Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ab Vers 9 lesen wir nun, dass Paulus Dank unmittelbar in Bitten übergeht. Paulus möchte, dass diese kleinen Bäumchen, die in Kolossee gewachsen sind, weiter wachsen. Und deshalb betet er nicht nur einmal für sie, sondern er hört nicht auf, für sie zu beten und zu bitten. Wofür bittet er? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn ich für andere bete und auch für mich selbst, dann beschäftigen sich meine Gebete viel zu häufig mit den Lebensumständen, mit den Dingen, die mein alltägliches Leben hier auf der Erde bestimmen. Das ist die Gesundheit, das ist die Sicherheit, das ist die Familie, das ist die Arbeit. Und ich denke, es ist schon gut, auch für diese Dinge zu beten. Doch ist dir aufgefallen, dass es in den Gebeten von Paulus nie um diese irdischen Dinge geht? Es geht nie um Dinge, die unser Leben im Hier und Jetzt betreffen. Seine Anliegen reichen über dieses Leben hinaus. Worum bittet Paulus Gott nun? Verse 9 und 10. Deshalb hören auch wir seit dem Tag, an dem wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und Gott zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet, damit ihr so, wie es des Herrn würdig ist, zu seinem völligen Wohlgefallen wandelt. Wofür Paulus dankt und wofür er nun bittet, hängt zusammen. Er hat dafür gedankt, dass die Geschwister in Kolossee zu Gottes Familie gehören. Sie sind Gottes Kinder, er nennt sie Heilige. Sie sind für Gott ausgesondert. Und er will, dass sie ein Leben führen, das dem entspricht. Ein Leben, das dem entspricht. Ein Leben, das Gott würdig ist. Ein Leben, das Gott ehrt. Ein Leben, an dem sichtbar wird, dass sie zu Gottes Familie gehören, dass sie für ihn ausgesondert sind. Wie kann das gelingen? Sie müssen erkennen, wie so ein Leben geführt wird. Und das ist auch das Erste, worum Paulus bittet. Paulus bittet Gott, sie mit der Erkenntnis seines Willens zu erfüllen. Vielleicht denkst du jetzt, Paulus möchte, dass sie Gottes Willen für Zukunftsentscheidungen erkennen. Es ist bestimmt wichtig, darüber nachzudenken, wen wir heiraten oder welchen Beruf wir ergreifen. Doch es geht Paulus hier nicht um diese persönlichen Zukunftsentscheidungen, sondern es geht ihm darum, Gottes Willen zu erkennen, den er schon offenbart hat. Und das soll in aller geistlichen Weisheit und Einsicht geschehen. Was bedeutet das? Zu wissen, wie man leben soll, wird in der Bibel Weisheit genannt. Weisheit ist nicht einfach nur Gottes Willen zu erkennen, sondern auch danach zu handeln. Weisheit bedeutet, Gottes Willen zu erkennen und danach zu handeln. Es ist bestimmt wichtig, wen du heiratest oder welchen Beruf du ergreifst. Doch entscheidend ist, wie du dein Eheleben gestaltest und wie du dein Arbeitsleben gestaltest. Paulus wird im Kolosserbrief in Kapitel 3 mehr dazu schreiben, wie das Eheleben und wie das Berufsleben gestaltet werden soll. Was also Gottes Wille in diesen Bereichen ist. Du kannst es lesen und der Heilige Geist möge dir geistliche Weisheit und Einsicht schenken, damit du es umsetzen kannst. Wenn wir bei dem Bild für unser Leben und Wachstum als Gottes Kinder bleiben, dann ist das der Stamm, die Erkenntnis von Gottes Willen. Diese Erkenntnis, die aus Weisheit und Einsicht besteht. Dieser Stamm ist notwendig, damit du so leben kannst, wie es Gott ehrt, wie es ihm würdig ist, wie es Gott gefällt. Und Paulus nennt 4 Merkmale, wie so ein Leben aussieht. Das erste sehen wir in Vers 10. Ja, möchtet ihr in jedem guten Werk Frucht bringen? Wir alle sind aus Gnade und Glauben gerettet. Der Peter hat Epheser 2, 8 bis 10 vor einigen Wochen hier vorgelesen. Da steht zuerst, dass wir aus Gnade durch Glauben gerettet sind. Und dann in Vers 10, denn sein Gebilde sind wir, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Was ist diese Frucht in guten Werken? Es bedeutet, das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Und das bei jeder Gelegenheit, die Gott dir schenkt. Was auch immer der Heilige Geist dir da aufs Herz legt, tu es. Vielleicht ist es eine aufmunternde Nachricht an eine Freundin, die sich gerade abmüht. Vielleicht ist es die Art und Weise, wie du über Geschwister in der Gemeinde redest. Vielleicht ist es, dass du beginnst, ausdauernd für jemanden zu beten. Was auch immer der Heilige Geist dir da aufs Herz legt, tu es. Das zweite Merkmal finden wir auch in Vers 10. Und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Vielleicht denkst du dir jetzt, gut, die Frucht in guten Werken, das ist was für die Praktiker unter uns. Und das Wachsen in der Erkenntnis Gottes für die Theoretiker. Ich habe aber sehr schlechte Nachrichten für die Praktiker und für die Theoretiker. Das Fruchtbringen in guten Werken und das Wachsen in der Erkenntnis Gottes hängen zusammen. Du siehst das da in dem Vers. Es ist durch dieses Und untrennbar miteinander verbunden. Wir haben gesehen, dass die Erkenntnis von Gottes Willen aus geistlicher Weisheit und Einsicht besteht. Das ist der Stamm. Das hat damit zu tun, mit Gottes Willen zu übereinzustimmen. Also mit Gehorsam letztlich. Und um Gott gehorsam sein zu können, müssen wir wissen, was er will. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, was Gott will, umso besser werden wir ihn kennenlernen. Du kannst dir das als einen positiven Kreis vorstellen. Gottes Willen besser kennen, mehr Gehorsam, mehr Frucht, Gott besser kennenlernen. Gottes Willen besser kennen, mehr Gehorsam, mehr Frucht, Gott besser kennenlernen. Noch einmal. Gottes Willen besser kennen, mehr Gehorsam, mehr Frucht, Gott besser kennenlernen. Es hängt untrennbar miteinander zusammen. Das dritte Merkmal, um das Paulus bittet, sehen wir in Vers 11. Möchtet ihr mit aller Kraft, wie es der Macht seiner Herrlichkeit entspricht, zu aller Standhaftigkeit und Langmut gestärkt werden? Die Kraft, um die Paulus hier bittet, wird häufig an die Auferstehung geknüpft. Der Vater hat den Sohn durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt. Es ist also nichts anderes als das Wirken des Heiligen Geistes, was dieses Merkmal an Gottes Kindern wachsen lässt. Es ist Standhaftigkeit, mit der man unter großer Belastung, unter großem Druck stehen bleibt und langmütig und geduldig erträgt, was auch immer einem in diesem Leben begegnet. Und das vierte, worum Paulus bittet, finden wir in Vers 12. Und mit Freuden dem Vater Dank sagen. Paulus betet um Freude und Dankbarkeit als viertes Merkmal für ein Leben, das Gott würdig ist. Sich nicht zu freuen und Gott nicht dankbar zu sein, das wird einen katastrophalen Verlust der richtigen Sicht auf Gott offenbaren. Sich nicht zu freuen, nicht dankbar zu sein. Dazu komme ich im nächsten Punkt der Predigt. Wenn wir das Gebet von Paulus mitbeten wollen und ganz praktisch in unser Leben übersetzen wollen, müssen wir verstehen, worum er betet. Er betet um einen Lebenswandel, der Gott würdig ist, der Gott ehrt, der Gott gefällt. Paulus hat Gott für den Glauben, die Liebe und die Hoffnung gedankt. Die Kolosser gehören zu Gottes Familie. Sie sind Heilige für Gott ausgesondert. Und das soll in ihrem Leben sichtbar werden. Sie sollen leben, wie es für Gottes Kinder passt, wie es Gott würdig ist, wie es Gott ehrt. Und dazu brauchen sie Gottes Wirken. Dazu braucht man Gottes Wirken. Die Frage, die du dir ganz praktisch stellen musst, ist, was würde Gott in dieser Situation ehren? Was würde Gott in dieser Situation ehren? Oder was würde meinem Status als Gotteskind in dieser Situation am meisten entsprechen? Was würde meinem Status als Gotteskind in dieser Situation am meisten entsprechen? Und die Antwort auf diese Fragen soll dein Denken, deine Worte, deine Taten, dein aktives Handeln und dein Reagieren auf das Handeln von anderen bestimmen. Was würde Gott in dieser Situation ehren? Was würde deinem Status als Gotteskind in dieser Situation am meisten entsprechen? Worauf alles ruht? Paulus hat Gott für den guten Beginn der Geschwister in Kolossee gedankt. Und er hat darum gebeten, dass sie wachsen. Die kleinen Bäumchen, die sollen zu großen und starken und gesunden Bäumen heranwachsen. Ihr Leben soll Gott ehren und zu der Familie passen. In so einem Leben soll Frucht sichtbar werden, in guten Werken. Soll man Gott immer mehr erkennen und das, was er will. Und man soll entsprechend handeln. Und man soll standhaft und langmütig sein, also schwierige Situationen ertragen und geduldig mit anderen Menschen sein. Und außerdem soll man sich freuen und dankbar sein. Wie klingt das für dich, wenn du das hörst? Worum geht's da? Geht's um eine Art der Selbstveränderung, der Selbstverbesserung, bei der man schon irgendwie mit Gottes Hilfe, aber doch eigentlich aus eigener Kraft ein besserer Mensch wird, wo man fleißig arbeitet, Gutes tut, die Zähne zusammenbeißt und schwierige Situationen, unschwierige Menschen erträgt und so reifer wird? Wo haben da Freude und Dankbarkeit ihren Platz? Es geht nicht um Selbstveränderung. Bitte schau dir an, wie Vers 12 weitergeht. Und mit Freuden dem Vater Dank sagen, der uns zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht tüchtig gemacht hat. Der uns tüchtig gemacht hat. Aufgrund unserer Natur, unserer Rebellion gegen Gott, aufgrund unserer Sünde sind wir von einem Platz in Gottes Familie ausgeschlossen. Eine Beziehung zu ihm ist vollkommen unmöglich. Doch Gott ist es, der uns zu beiden tüchtig gemacht hat. Er hat uns zu beiden tüchtig gemacht. Es ist Gott, der uns mit unseren Geschwistern, den anderen Heiligen, den anderen Menschen, die für Gott ausgesondert sind, einen Platz in seiner Familie geschenkt hat und eine Beziehung zu ihm. Wir haben Teil an einem Erbe, an einer Erbschaft, an etwas, das das gegeben wird, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird. Wodurch macht Gott Vater uns dazu tüchtig? Verse 13 und 14. Er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis errettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Gott Vater hat uns aus der Gewalt der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Er hat uns erlöst. Du erinnerst dich an den Bericht von der Kreuzigung? Als Jesus am Kreuz gehangen hat, da brach um 12 Uhr plötzlich absolute Finsternis ein. Von 12 bis 15 Uhr, also in der Zeit, in der es eigentlich am hellsten sein sollte, herrschte absolute Finsternis. Nicht einmal Sterne waren zu sehen. Das ist zu Passa geschehen, also bei Neumond. Es kann also auch keine Sonnenfinsternis gewesen sein. Jesus hat ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist er am Kreuz gestorben. Gott Vater hat seinen Sohn gegeben für dich. Er hat seinen Sohn der Finsternis ausgesetzt, um dich aus der Finsternis zu retten. Diese Finsternis damals von 12 bis 15 Uhr, die war ein Hinweis darauf, wie es ist, wenn Gott seine Gnade wegnimmt, wenn er die Sonne nicht mehr über Gerechte und Ungerechte scheinen lässt. Der Vater hat seinen Sohn der Finsternis ausgesetzt. Gott Vater und Gott Sohn haben einen Schmerz ertragen, den ich mir nicht vorstellen kann und ich bin sicher, du auch nicht. Denn was empfindet Gott Vater für den Sohn? Er liebt ihn. Er liebt ihn. Du siehst es hier in Vers 13. Und der Vater hat es gesagt, als Jesus getauft worden ist und auch bei der Verklärung. Der Vater hat den Sohn seiner Liebe der Finsternis ausgesetzt, die für uns durch diese wenigen Stunden ohne jedes Licht erkennbar wird. Er hat den Sohn dieser Finsternis ausgesetzt, um dich aus dieser Finsternis zu retten. Er hat den Sohn dieser Finsternis ausgesetzt, um dich aus dieser Finsternis zu retten. Der Vater hat den Sohn nicht in dieser Finsternis gelassen, sondern hat ihn durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt und ihn zum König gesalbt. Der Sohn der Liebe herrscht über sein Reich. Und der Vater hat dich, er hat dich in dieses Reich versetzt. In das Reich des Sohnes seiner Liebe. Der Vater hat dir durch den Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Und der Heilige Geist ist es, der dich wachsen lässt. Das ist der Boden, in dem kleine Samen sterben. Hat dir ein neues Leben geschenkt und der Heilige Geist ist es, der dich wachsen lässt. Das ist der Boden, in dem kleine Samen sterben und zu neuem Leben erwachen. Das ist der Boden, in dem sie keimen und in dem sie zu kleinen Bäumchen heranwachsen. Das ist der Boden, in dem aus diesen kleinen Bäumen große, starke Bäume werden, standhafte Bäume. Bäume, die Frucht bringen zu ihrer Zeit und deren Blätter nicht welken. Das ist die Grundlage deines Lebens. Es ist Gottes Geschenk. Er hat dich tüchtig gemacht. Er hat dir einen Platz in seiner Familie geschenkt und eine Beziehung zu ihm. Dir nicht bewusst zu machen, wer du bist, wie gesegnet du bist, wie privilegiert du bist, wer dein Vater ist, das ist Sünde. Und es ist der Grund dafür, warum du ängstlich bist, statt furchtlos. Das ist der Grund dafür, warum du kraftlos bist, statt stark. Das ist der Grund, warum du unaufhörlich um deine egoistischen Anliegen kreist, statt dich in Liebe um die Anliegen deiner Geschwister zu kümmern. Wenn du jetzt denkst, du selbst könntest diese Haltung verändern, indem du dich mehr anstrengst, dann wirst du entweder verzweifeln oder du wirst steinhart werden. Paulus zeigt uns den Weg. Wir sollen beten für andere und weil wir keine Apostel sind, auch für uns selbst. Wir sollen Gott danken für Glaube, Liebe und Hoffnung und bitten, seinen Willen zu erkennen und zu gehorchen um Weisheit, damit wir ein Leben führen können, das ihm würdig ist, das ihn ehrt. Und Gott wird es schenken. Gott wird es schenken. Gott wird schenken, dass dein Leben Frucht bringt. Er wird schenken, dass du ihn dabei immer klarer erkennst. Und er wird schenken, dass du standhaft und geduldig wirst. Und er wird schenken, dass deine Freude und deine Dankbarkeit zunehmen. Warum ich das so sicher bin? Weil Gott dich tüchtig gemacht hat. Er hat dich aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Warum sollte er, wenn er dir das Große schon geschenkt hat, das Kleine nicht dazugeben, wenn du ihn darum bittest? Himmlischer Vater, danke, dass du uns aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis gerettet hast. Danke, dass du uns in das Reich deines Sohnes der Liebe versetzt hast. Danke, dass du in unseren Herzen aufgeleuchtet bist. Danke für Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich bitte dich, hilf uns, deinen Willen immer deutlicher zu erkennen. Schenk uns Weisheit durch die Dinge, die du für uns aufgeschrieben hast. Ich bitte dich, wirk durch den Heiligen Geist, dass wir lernen, in dieser Weisheit zu leben, ein Leben zu führen, das dich ehrt. Und bitte, lass uns wachsen zu Bäumen, die Frucht bringen zu ihrer Zeit und deren Blätter nicht welken.